Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur nächsten Podcast-Folge von KKSC, der Podcast für Einkaufsleiter, Supply Chain Leiter und Geschäftsführer von kleinen und mittelständischen Industrieunternehmen. Ja, liebe Zuhörer, ich bin heute nicht alleine. Ich habe heute einen besonderen Gast bei mir im Podcast, und zwar den Donato Blandolino von Smart Interim. Grüß dich, Donato. Hi, guten Morgen.
Guten Morgen, hallo, Kivanc.
Ja, es ist so ein bisschen Premiere jetzt hier im Podcast, dass ich einen externen Gast habe, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Auch wenn wir uns schon länger kennen, Freunde sind und gemeinsam eine Historie haben. Ja, ist die erste Podcast-Folge hier gemeinsam. Heute soll es so ein bisschen um die Geschichte Smart Interim und KKSC gehen. Wollen wir durchstarten, würde ich mal sagen, oder?
Ja, vielleicht auch kurz ein Dankeschön von meiner Seite, Kivanc, dass wir uns da zusammentreffen und eigentlich ein Versprechen, was schon fast 2 Jahre zurückliegt, heute somit auch einlösen.
Das stimmt, die Zeit fliegt. 2 Jahre, hast du recht. Gehen wir später noch drauf ein wahrscheinlich, was es mit den 2 Jahren auf sich hat. Ich starte mal. Ich habe natürlich so ein paar Fragen und dann tauschen wir uns mal ein bisschen aus. Mal so Einführung in die Geschichte, Donato, von dir bzw. von deinem Unternehmen. Wie waren die Anfänge? Was war die ursprüngliche Idee? Was hat dich inspiriert, dass du dich auf diesen Weg begeben hast?
Ja, sehr gerne. Ja, mein Weg hat 2012 begonnen in die Selbstständigkeit. Da war Smart Interim noch nicht im Ausblick nach 11 Jahren im Bereich Maschinenbau. Ich durfte sehr vieles im Bereich ERP-Systeme als Projektleader verantworten, wie aber auch klassische Restrukturierungsthemen, also sehr, sehr viel Prozesswesen im Bereich Supply Chain, Produktion, aber auch indirekten Bereich. Bis ich 2012 den Entscheid getroffen habe in Richtung Selbstständigkeit, Beratung, Interim-Management, seien wir ehrlich, Vakanzüberbrückung war quasi der erste Schritt. Und so habe ich mich 2012 auf den Weg begeben, bin dann in die Uhrenindustrie gekommen in der Schweiz, knapp 3 Jahren. Dann 2 Jahren Automotive nachgezogen mit meinem Kunden in meinem zweiten Mandat mit Werk in der Schweiz und Deutschland. Und dann 2018 habe ich Smart Interim gegründet. Und seit 2020 haben wir den Fokus als Ermittler und Vermittler. Also wir sind in der Vermittlungsbranche tätig, nebst dem, dass wir nicht nur als Geschäftsführer, sondern das ganze Team auch Interim- und Beratungserfahrung hat, mindestens 10 Jahren. Und genau, dort kommt der Unterschied dazu, dass wir auch ermitteln beim Kunden, um dann auch wirklich die richtige Vermittlung durchzuführen.
Also ähnlich so wie bei mir, dass du sagst, du kommst halt aus der Praxis und weißt dann genau, was der Kunde für einen Bedarf hat und welche Experten man dort einsetzen kann. Das war, ist ja bei mir so ein bisschen der Hintergrund auch ähnlich, warum ich irgendwann mal in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich einfach, ja, ich war ja im Einkauf tätig lange Jahre, vom Operativen bis zum Einkaufsleiter, und habe dann irgendwann für mich, sage ich mal, festgestellt, dass viele Theoretiker unterwegs sind im Beratungs- und Interimswesen. Und habe dann für mich entschieden zu sagen, ich kann das selber ganz gut, also das Beraten und den operativen Part. Ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach so, ich sag mal, den Kunden oder den Mandanten zu verstehen, indem man das operativ selber auch vorher gemacht hat. Also ich sage immer, wenn ein operativer Einkäufer oder ein strategischer Einkäufer mir seine Probleme erklärt, dann verstehe ich das nicht nur, sondern ich weiß es, weil ich einfach das selber auch gemacht habe, ne? Also selber operativ auch gearbeitet habe. Also finde ich, ist ein wichtiger Punkt, zumindest aus meiner Sicht.
Ja, das ist sicher einer der größten Mehrwerte für den Auftraggeber beim ersten Impact, was erkannt wird. Aber wirklich zum Vorschein kommt das dann auch, wenn man vor allem im Produktionsbereich, wie aber auch im indirekten Bereich, kennst du, wenn du mit Einkäufer, Planer und so weiter zu tun hast und die dann auf den ersten Impact feststellen, oh, der kommt ja aus der Basis. Das ist sympathisch, der kennt die klassischen Aktivitäten im Tagesgeschäft, der bewegt sich nicht nur auf High Level und erzählt da, wie blau und rot und grün die Stammdaten sein müssten, sondern der sagt auch mir direkt, was der Steuerschlüssel ist, als Beispiel. Und das ist absolut der Unterschied, den wir am Markt machen als Interim Manager der neuen Generation, sage ich mal.
Ja, bin ich voll bei dir. Was waren denn so aus deiner Sicht, wenn du so zurückblickst, die Herausforderungen, zumindest in der Anfangsphase? Oder ich sag mal, Herausforderungen hast du ja nicht nur, sagen wir mal ehrlich, auch wenn immer so erzählt wird, dass, also zumindest auf Social Media immer erzählt wird, dass alles nur nach oben läuft. Ich meine, Herausforderungen hat man klar am Anfang, aber man hat das ja eigentlich die gesamte Phase lang als Unternehmer. Also die Herausforderungen sind natürlich immer ein bisschen unterschiedlich, aber vielleicht starten wir einfach mal so, wie war es am Anfang oder mit welchen Herausforderungen hat man da zu kämpfen?
Nehme ich gerne auf, Kiwan, und zwar, wie du sagst, Herausforderungen hat man als Unternehmer eigentlich fortlaufend, weil das hängt ja auch zusammen mit einer Vision, die man hat, den Weg, den man definiert und somit man es sich selber auch nicht leicht macht, um keine Herausforderungen zu haben. Aber gehen wir vielleicht eher auf den klassischen Sinn, also ich würde sagen, da gehört sicher das Thema Gegenwind, wenn man in die Selbstständigkeit startet, vielleicht von Seite Familie, Leute, die einem sehr, sehr nahe stehen, die das nicht nachvollziehen können, weil man von der Denke her einfach ganz anders ausgerichtet ist. Es geht weiter über, bleiben wir noch im Privaten quasi, die Herausforderung auch mit den Freunden oder mit dem Netzwerk, die quasi signalisiert, bist du sicher? Weißt du, was du da machst? Und somit wirklich, ja, die Herausforderung hat zu sagen, ich habe mich für einen Weg entschieden. Ich kenne den Weg. Ich habe meine eigene Realität neu ausgerichtet und dann den Weg zu gehen und auch diese Anfänge mit dem ganzen Schmerz zu machen, mitzumachen, sich gar nicht, ja, dann mit den Liebsten auszutauschen oder die Erfahrungen auch zu teilen, oder? Das ist zu Beginn, muss man dann wirklich hart im Nehmen haben oder vielleicht einen Partner, also einen Liebespartner oder sonst einen Partner zu haben, wo man auch diesen Dampf auch ein bisschen ablassen kann. Weil es entsteht natürlich dann die Herausforderung auch, mag ich mich sehr gut erinnern, auch noch heute entsteht diese Situation, dass man die ganze Woche in einem Riesenhoch ist. Man lernt Menschen kennen, neue Unternehmen, steigt in eine Analysephase ein, stellt fest, ich verstehe das Thema, ich weiß, wohin wir wollen, die Kunden sind zufrieden, man fährt nach Hause und ist halt dann in der privaten Realität und diesen Hoch und Tief und Fall wirklich von Woche zu Woche auch zu meistern, ist am Anfang, mag ich mich erinnern, eine große Herausforderung gewesen. Sonst auf der Business-Seite würde ich das limitieren zu Beginn, ja, Eintritt in das erste Mandat. Das hat nicht so lange gedauert, wie ich dachte, aber das hat doch in den ersten 2, 3 Monaten war für mich die größte Herausforderung zu Beginn.
Also in das erste Mandat reinzukommen, also die Akquise sozusagen, richtig?
Die Akquise, Blandolino, ja, wissen Sie, wenn wir vermitteln, nur Experten mit bereits 3 Projekten, oder? Das war so oftmals eine Aussage, wie aber auch allgemein, dass die Erfahrung scheinbar zu knapp sei, weil man auch nicht verstanden hat, wo man mich platzieren muss. Und als die ersten Kunden verstanden haben, ah, okay, der Donat hat hier eine ganz andere Sicht, weil 12 Jahre zurück, ich weiß nicht, wie es du erlebt hast, hat sich immer alles, was rund um Optimierung geht, ging entweder in Richtung Einkauf, einzusparen, was man beschafft, oder im Vertrieb mehr Volumen, bessere Preise etc. Und ich habe eigentlich schon ab 2007, 2008 das Gefühl gehabt, dass die Industrie oder die Masse in den produzierenden Unternehmen vergessen, dass sich die Wertschöpfung in der Produktion, im Materialfluss, im Shopfloor sich entscheidet. Und mit der Überzeugung bin ich auch an den Markt gegangen und heute, ja, bedienen wir sehr viele dieser Themen. Und einmal drin, dann, das war August, war glaube August, habe ich den Schritt gemacht. Oktober war das erste Mandat da und seither läuft es eigentlich sehr reibungslos.
Ja, wenn ich so zurück überlege, ich wollte dir eigentlich gerade die Frage stellen, weil du das ja mit diesem Privaten angefangen, mit deinem Umfeld und so weiter. Und klassischerweise kommt ja dann so immer dieses Thema, ja, wenn du dann Unternehmer bist und dein Mindset ändert sich und dein soziales Umfeld ändert sich dann auch komplett. Ich habe gerade überlegt, ob das bei mir auch der Fall war. Ich würde eher nein sagen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel bei mir, klar hast du Diskussionen oder Herausforderungen gehabt mit deinem sozialen Umfeld, weil viele das nicht verstanden haben oder du, oder bei mir zumindest in der Anfangsphase, da arbeitest du ja nicht 8 Stunden in der Selbstständigkeit, sondern du arbeitest deutlich mehr und vielleicht auch am Wochenende und da hast du einfach weniger Zeit irgendwie für dein soziales Umfeld. Und das waren eher so Punkte, wo man selber auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte, zumindest bei mir, dich nicht mehr um die Freunde und Familie kümmern zu können. Aber ich würde jetzt zum Beispiel für mich nicht sagen können, was auch immer so, wenn man immer so über Unternehmertum und so weiter spricht und soziales Umfeld und so weiter, dass sich mein soziales Umfeld komplett geändert hat. Die Themen sind einfach andere, ne? Es gibt so Themen, die ich mit gewissen Personen bespreche und Themen, die ich mit meinem ursprünglichen sozialen Umfeld immer noch bespreche. Die Themen sind einfach irgendwie anders. Und so vom Business her bin ich ehrlich gesagt auch bei dir. So die ersten Anfänge, das erste Mandat zu akquirieren, das ist natürlich immer eine große Herausforderung, weil du einfach Schwierigkeiten hast, irgendwelche Referenzen vorzuweisen. Auch wenn man aus der Praxis kommt, die Frage ist immer so, der potenzielle Mandant oder der Kunde, worauf legt der Wert? Wenn der tatsächlich darauf Wert legt und sagt, ey, ich will jemanden haben, der mindestens 3 Projekte als Selbstständiger gemacht hat, ja, ist halt schwierig, dann das vorzuweisen, ne? Aber ja, wie so oft, ne? Das sind halt Herausforderungen und irgendwie findet man da schon eine Lösung für. Ja, so war das ja bei mir letztendlich auch. Also.
Vielleicht um richtig zu stellen, nicht, dass ich das rübergebracht habe, ist mein Umfeld, mein soziales Umfeld ist das gleiche auch geblieben. Sind ja jetzt auch schon 12, 13 Jahre her. Wie du sagst, es kamen einfach neue wertvolle Bekanntschaften und Freundschaften dann dazu. Wie ich sag mal, auch wir zwei haben wir uns von knapp 3 Jahren kennengelernt, sehr wertvoll. Aber nicht, dass man meint, ah, okay, einmal Business, einmal Mindset geändert, dann nein. Wie du sagst, man passt sich dann dementsprechend dann auch an und will auch niemanden einerseits vor den Kopf stoßen, aber möchte dann auch nicht selber in Themen verstrickt werden, wo man dann lieber doch keine Aussagen dazu macht, weil man das Leben anders lebt.
Ja, ich
Ja.
habe zumindest verstanden, was du meinst. Also ich würde es mal dabei belassen und machen wir gerne mal weiter mit dem nächsten Punkt, so das Thema Wendepunkte. Ich sag mal, ja, ob es gewisse Momente gab oder Entscheidungen, die du getroffen hast, die du vielleicht auch korrigieren musstest, also im Rahmen der Selbstständigkeit und Unternehmertums, was du als Wendepunkte bezeichnen würdest, positiv oder negativ, wie immer, ne?
Ja, also die wichtigsten Wendepunkte im Leben, wirklich die einschlägigen, die bleiben ja wie eingebrannt, oder? Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wie mit dem Thema Herausforderungen, wenn man den Drang hat, sich selber als Unternehmen, aber auch das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln, ist man immer wieder an Wendepunkte. Deshalb würde ich mal auf der einen Seite sagen, wirklich einschlägig war zum Beispiel ein Erlebnis oder kurz nach meiner Vertriebs- und Detailhandelsausbildung in einem Gespräch mit ja, mit jemand, der schon 20 Jahre fortgeschrittener war und am selben Arbeitsort tätig war, der mich zu verstehen gegeben hat, wie limitiert man eigentlich ist, weil man sich auch selber limitiert. Also nicht aus äußerlichen Themen und Impact, sondern wirklich, man limitiert sich selbst. Und es ging damals um Wunschsalär, um Freiheit und um Möglichkeit. Und dieser Herr hat mir quasi gespiegelt: Boah, Donato, spinnst du? Irgendwann mal 10.000 zu verdienen? Ja, das geht doch nicht. Oder ja, nicht so viel zu arbeiten, das geht doch nicht. Und stellt man sich vor, ich war damals 18 Jahre jung und plötzlich hat es bei mir so gemacht: Wow, es ist alles in unserem Kopf. Und plötzlich kam ich über Tage und Wochen, deshalb ist dieses Gefühl noch so stark da, über Tage und Wochen habe ich mich richtig schlecht gefühlt, erst mit 18 das zu verstehen, dass ich eigentlich in der Lage bin, auch zum Glück der geografischen Lage, wo ich geboren bin, aufgewachsen oder in der Schweiz zu leben, ist doch ein Privileg, muss man auch sagen. Und plötzlich ging der Knopf auf und für mich war dann alles klar und bin dann auch dementsprechend mit 21 in eine erste Selbstständigkeit eingestiegen. Ist dann vielleicht mal dann ein Thema für ein weiteres Mal. Ja, ein weiterer Wendepunkt war dann aus dem Festanstellungsverhältnis in die Selbstständigkeit natürlich zu gehen und dann auch jede wichtige Entscheidung mit dem Unternehmen, sei es in die Uhrenindustrie zu wollen und krankhaft wirklich 50, 100 Bewerbungen und Gesprächen zu führen, in die Automotive gehen zu wollen und dann auch den Sprung auf dem, ja, internationalen Markt zu machen, erste Mandate Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Deutschland. Und das waren alles wirklich einschlägige Wendepunkte, wo ich mir wirklich sage, vorher hier abgewendet, neue Richtung gegangen, war richtig so.
Ja, interessant. Dann wären wir mal ein bisschen philosophisch, wäre so die nächste Frage. Also unternehmerische Philosophie, da würde ich ganz gerne mit dir drüber sprechen. Ja, also ich sag mal, letztendlich unternehmerische Philosophie, das hängt ja viel mit Führung zusammen. Also wie führst du dein Unternehmen? Welche Philosophie? Ich spreche jetzt nicht darüber, so diese klassisch plakativ Mission und Vision, die man dann irgendwo auf der Webseite stehen hat, haben wir auch stehen. Ein bisschen tiefgründiger sozusagen. Also welche Werte in deinem Unternehmen dir wichtig sind, wie du das Unternehmen führst, wie du das lebst, dass wir mal so ein bisschen über diese Themen sprechen, also philosophische Themen.
Also mal vielleicht einen Blick intern, würde ich sagen, für mich, für uns beide, also mit meinem Geschäftspartner, sind die wichtigsten Werte, die wir intern alle vertreten müssen, ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und dementsprechend auch die Kommunikation auch pflegt und der Umgang miteinander, Transparenz, Ehrlichkeit und natürlich Loyalität. Das sind die Werte, die wir intern, bisschen philosophisch gesagt, leben wollen und auch zu spüren geben. Und mit diesen Themen kommt dann auch Hand in Hand, dass man unkompliziert miteinander umgeht, dass man das Vertrauen hat, auch über Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahr, sich nicht live zu sehen oder nur bei Kunden und in Remote alles abgewickelt zu bekommen, der richtige Zeit und Qualität, wie man sich das auch vorstellt. Das ist ja dann ein Geben und Nehmen. Auch da muss man sich finden. Und nach außen ist unsere Philosophie, die wir vertreten, dass für uns eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir nur vermitteln, wer auch die richtige Erfahrung und ja, und Themen auch in der Vergangenheit abgewickelt hat, weil bei uns steht im Vordergrund Personality First. Auch intern stellen wir dementsprechend an. Also man muss wirklich auch als Persönlichkeit in diese Interim-Beraterwelt auch passen, die Themen auch nicht nur verstehen, sondern auch für die unterschiedlichen kulturellen Themen, wie auch sprachlich, ja, gewisse Empathien und Verständnis mit sich bringen. Und das Zweite, genauso wichtig, ist, dass wir alle im Unternehmen, egal ob festangestellt oder über die Vermittlung in unser Partner-Tool reinkommen, die DNA des Kunden besitzen. Also wirklich den Stallgeruch zu erkennen, schon via Telefon, wenn uns der Kunde anruft und sagt, wir haben hier eine Herausforderung, ein Problem, haben Sie jemanden? Ja, klassischerweise innerhalb von 72 Stunden. Nein, wird ein bisschen schwierig, wir kommen selber vor Ort, nehmen das Thema auf, initialisieren, analysieren. Ermittlung abgeschlossen, Vermittlung wird nachgezogen und ziehen uns dann quasi wieder beim Kunden raus. Also dieses Szenario gibt es sehr oft. Und das geht wirklich nur darum, nur dann, wenn man auch wirklich eine gewisse Loyalität für die internen Kollegen wie den Kunden mitbringt.
Ich finde, du hast zwei wichtige Sachen gesagt, also dieses Thema DNA vom Kunden zu verstehen und das ganze Thema Persönlichkeit, also dass es Personen auch sind, die das leben bzw. selber auch die Erfahrung haben und operativ in dem Bereich was vorzuweisen haben. Und finde ich extrem wichtig, weil du kennst mit Sicherheit auch diesen, ich sag mal, das Klischee oder diese Vorurteile, die man gegenüber Interim-Manager oder Berater hat, dass viele Unternehmen, die mit Beratern zusammengearbeitet haben oder Interim-Managern, da kommt oft so dieses Thema, gerade aus der Belegschaft, ja, der Berater war da, der sah gut aus, der hat hier aufgewirbelt, hat hochglanzpolierte Folien erstellt, war dann weg und eigentlich ist nichts passiert und der hat nur Geld gekostet. Und da habe ich so ein interessantes Beispiel von einem unserer Kunden, weil das ein wichtiger Punkt auch für mich irgendwo ist, ne? Wenn du ein Mandat annimmst, dass der Kunde diese Transformation einfach bemerkt und nicht nur irgendwie, dass man dem Kunden nicht nur auf seine Uhr guckt und dem sagt, wie spät es ist, weil das kann der selber. Informationen kriegst du halt überall heutzutage aus meiner Sicht. Und wichtig ist meiner Meinung nach einfach diese Entwicklung beim Kunden, also dieses, was man analysiert, berät, auch tatsächlich vernünftig umsetzen zu können für den Kunden oder mit den Kunden. Und da sagte einmal der Kunde zu mir, irgendwie seid ihr gar keine Berater. Na, sag ich, wie denn? Ja, irgendwie doch schon, aber irgendwie anders, weil ihr setzt tatsächlich für uns oder mit uns im Prinzip um. Und ich glaube, das ist halt viel wert, wenn du so ein Feedback vom Kunden bekommst. Insofern die beiden Punkte, die du da zuletzt angesprochen hast, kann ich nur bestätigen, finde ich auch sehr wichtig. Zumindest auch bei uns im Unternehmen und bei unseren Mandaten, die wir durchführen.
Ja, ich hatte auch gerade letzte Woche in einem Gespräch mit einem neuen Kunden, der mich angesprochen hat, ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ja, Berater und Interim-Manager? Warum Smart Interim und nicht Smart Consulting, oder? Und da pflegen wir gerne zu sagen, wir produzieren nicht nur Schrankware. Also quasi irgendwelche Konzepte auf High Level, wo man dann weiß, dass das Unternehmen niemals die Kräfte, die Ressourcen aufbringen kann, das umzusetzen. Wir kommen rein, als wären wir schon immer da gewesen. Wir analysieren, wir entscheiden gemeinsam, wir konzipieren nach vorne die Umsetzung und setzen dann gemeinsam um. Dann kommt auch einer der schönsten Teile. Man feiert gemeinsam den Erfolg. Und nochmal am wichtigsten, wir gehen, als wären wir nie da gewesen. Also es heißt dann nicht 2 Wochen später, mir fehlt der Blandolino für dieses oder eine Aufgabe. Und ich glaube, diesen Zyklus als Interim-Manager komplett durchzuführen, ist wirklich das Schönste in unserer Tätigkeit.
Ja, bin ich bei dir. Ja, dann mal so der nächste Punkt aus meiner Sicht, bisschen so globaler betrachtet, so die Marktentwicklung im Bereich ja, Interimswesen und Beratung, Vermittlung. Wie hat sich der Markt gewandelt, beziehungsweise wie wird sich der Markt aus deiner Sicht noch wandeln? Also welche Trends siehst du in der Zukunft beispielsweise, dass wir mal so ein bisschen global über den Markt sprechen?
Natürlich eine sehr tiefgründige und breite Frage, aber lass uns das Thema gerne auch ankratzen. Also für uns als Interim Manager und auch Vermittlung von Interim Manager ist der Fokus für die Zukunft sicher die Historie nicht zu vernachlässigen, woher wir kommen, aber nicht zu vergessen oder mitzunehmen und sich mitzuentwickeln mit der ja, voll schnell mit der schnellen Entwicklung betreffend Technologien. Da sind auch ERP-Systeme vor allem dabei, MES-Systeme. Ich meine, wir sind ja vor allem in produzierende und fabrizierende Unternehmen tätig. Einfach nochmal fürs Verständnis. Nicht, dass man sagt, ja, für Bank und Dienstleistung ist ja das gar nicht der Fall. Wir zwei sprechen beide vor allem von produzierenden Unternehmen. Und viel wichtiger wird auch, dass die Interim Manager aus einem Jahrzehnt dann auch kommen, wo all diese Themen Selbstverständlichkeit sind. Oder wenn ich schaue, Herr Blandolino kennt sich mit SAP aus. Also ja, ich bin ja fast damit geboren. Also ich kenne SAP schon seit ich in meiner Ausbildungszeit ja, mit 15 Jahren in der Praxis eingestiegen bin. Oder das ist das eine, aber eben auch die physische Welt, das Thema Shopfloor, Prozesse. Nicht zu vernachlässigen, weil es gibt ja heute sehr viele nice Tools, die man in Unternehmen verkauft für eine maximale Transparenz. Toll. Und dann, was macht man mit dieser Transparenz? Und das wirklich richtig zu interpretieren, zu umfassen und dann auch zu skalieren, dass es wirklich anwendbar ist, das ist die Zukunft. Und ERP-System und die physische Welt geht Hand in Hand. Ist nicht mehr ja Restrukturierung klassisch oder Großprojekte, ERP-Einführung, S/4HANA oder das geht in Zukunft nur noch Hand in Hand. Und somit bin ich ganz klar der Überzeugung, dass wir da sehr gut positioniert sind und dass wir eine gute Zukunft vor uns haben.
Stichwort SAP, habe ich sehr positive, aber auch herausfordernde ja, Gedanken, beziehungsweise wenn ich so zurückblicke auf dieses ganze Thema. Aber eins der positiven war zumindest, dass uns das Thema SAP, vor allen Dingen R3, S/4HANA, vor allen Dingen das Thema S/4HANA ja zusammengebracht hat. Aber da können wir vielleicht ja mal in einer separaten Folge nochmal drauf eingehen. Zu der ja eher persönlicheren Geschichte. Aber der, sorry, ich mach ruhig, ich will dich nicht
Ja, vor allem wird
unterbrechen.
lustig. Ich habe gerade gestern kurz na darüber nachgedacht, über eine Folge über Einführung S4. Und da sind wir schon im Vorteil, dass wir mit einer gemeinsamen Erfahrung eigentlich alle Pro und Kontras, die wir die letzten Jahre sammeln, dort direkt aus dieser Erfahrung schöpfen können.
Ja, das stimmt. Ja, nee, aber was du gesagt hast mit Hand in Hand, da bin ich auch echt, ehrlich gesagt, total bei dir. Also ich merke das auch bei uns, bei den Anfragen, die wir von Kunden haben hinsichtlich ERP-Einführung. Die größte Herausforderung, die der Kunde meist hat, ist diese Brücke zwischen der Technik und dem Business zu schließen. Also wenn ich Technik sage, ist das die IT für mich, ja. Und wenn ich das Business sage, ist das operative Business. Klar, wir sind dann eher im Modul MM unterwegs. Und da belegen wir aktuell auch zwei Mandate, wo wir genau diese Brücke schlagen, ne? Also wo wir quasi die Anforderungen vom Business so der IT übermitteln, dass die IT das versteht und implementieren kann und die Herausforderungen, die du im System hast, die die IT hat, wiederum mit dem Business zu besprechen, sodass die es auch wiederum verstehen und auch entsprechende Prozesse aufzuzeigen. Und das ist, glaube ich, diese Verzahnung der Technik und des Businesses in solchen Projekten ist halt immens wichtig. Kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe ja auch das ein oder andere Projekt gemacht und diese Erfahrung gemacht. Ja, bin ich komplett bei dir, Donato.
Ja, es ist nicht alles Best Practice. Lassen wir das mal, wenn das für dich okay ist, so stehen.
Ja, so stehen, würde ich auch so sagen.
Ja.
Ja, Donato, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr tatsächlich. Das war so, mein Vorschlag wäre tatsächlich, dass wir eigentlich einen ganz guten Punkt gerade gesetzt haben mit dem letzten Punkt, den wir besprochen haben, und würde sagen, dass wir das als ersten Teil machen und dann im zweiten Teil, ich habe hier noch einige Themen, die ich besprechen wollen würde mit dir, und dass wir daraus nochmal einen zweiten Teil machen, um einfach die eine Folge nicht allzu lang zu machen, zu müssen. Wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich sagen, lass uns hier den Punkt setzen und lass uns in der nächsten Folge weitermachen mit den weiteren Themen.
Sehr gerne, Kivansch. Ich freue mich auf die weiteren Schritte. Und ja, das Video wird man sicher auf beide Kanäle finden. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank, Kivansch, auch für deine Bemühungen und Unterstützung, hier diesen ersten Schritt zu machen. Und ich freue mich und vielen Dank.
Ja, gerne. Ich danke dir für die Zeit. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, dass noch als letzten Satz klar wird, wenn wir das Video auf allen Kanälen von KKSC haben. Aber natürlich wirst du mit Sicherheit, Donato, auch die Folge quasi publizieren auf deinen Kanälen. Insofern wird das überall zu finden sein. Wir werden uns da auch gegenseitig verlinken. Und ja, dann würde ich mich bedanken und wünsche einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao.